Mythos Ritter. 10 populäre Irrtümer. Von Karin Schneider-Färber. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Jule Vollmer
und Thomas Krause.
Vorwort. Man glaubt ihn zu kennen, den Ritter aus mittelalterlicher Zeit, der sich immer wieder in unseren Sprachgebrauch schleicht. Freuen wir uns etwa nicht über einen Ritter der Straße, der uns im Großstadtverkehr den Vortritt lässt? Fühlen wir uns nicht geschmeichelt, wenn uns jemand mit Höflichkeit begegnet oder als Kavalier der alten Schule die Türe aufhält? Unser Bild vom Ritter ist eng verbunden mit einem zeitlosen Tugendkanon. Ein edler Ritter muss weise und gütig sein, gnädig, höflich, freigebig, mild und beherrscht, sollte möglichst weit gereist, unternehmungslustig und stolz auf seine Waffentaten sein. Kombiniert wird das Bild vom echten Ritter heute gerne mit zeittypischen Lebensverhältnissen des Adels. Zu einem Ritter gehört eine Burg, ein Schlachtross, eine blank geputzte Rüstung, Wappen, Fahnen und eine hübsche Minneherrin. Dazu tritt ein Hauch von Anarchie und Abenteuer, wenn der kühne Recke sich sein Recht mit der Macht des Stärkeren holt. Dieses ideale Bild entfaltet bis heute seine Faszination. Gerne übersehen wird dabei, dass das Hauptgeschäft der edlen Herren der Krieg war. Feste, Minne und Turniere fanden nur an großen Höfen und nur als Nebenprogramm statt. Und plötzlich wandelt sich der alte Bekannte in einen Fremden. Ritter kämpfen brutal und unbarmherzig und benehmen sich allem Anschein nach ziemlich unritterlich. Was also ist dran an den gängigen Vorstellungen vom Rittertum? Mit entwaffnenden Informationen parieren die nun folgenden Einblicke 10 populäre Irrtümer.
Irrtum 1. Ritter kämpften mit ritterlichen Methoden. Hätte man einen Ritter im Mittelalter nach seinem Selbstbild gefragt, wäre die Rolle des unermüdlichen Kämpfers für das Gute und Gerechte in den Vordergrund getreten. Auch in der Nachwelt hat sich das Bild des ritterlichen, tugendhaften, zum Schutz von armen, schwachen und weisen ausziehenden Reiterkriegers festgesetzt, denn in der höfischen Dichtung, in Epen und Heldenliedern, erscheint der Ritter als selbstloser Kämpfer für Recht und Ordnung, der seinem unterlegenen Feind Gnade gewährt, Frauen und Kleriker schützt und für eine gerechte Sache streitet. Doch Krieg bedeutete im Mittelalter, wie zu jeder anderen Epoche auch, eine gewaltvolle, brutale Auseinandersetzung. Die Berichte über den blutigen Verlauf von Schlachten sind Legion. Die Ritter kamen ihrem Kampfauftrag gewissenhaft nach. Dass die Berichte keine Erfindungen der Chronisten sind, beweisen archäologische Funde von mittelalterlichen Schlachtfeldern. Mit welcher Erbitterung die Ritter kämpften, zeigen die Skelette gefallener Krieger und die schweren Schädelverletzungen und Verstümmelungen im Gesichtsbereich der Toten. Von ritterlicher Barmherzigkeit keine Spur. Das Ringen um den Sieg kann nichts anderes gewesen sein als ein wüstes Hinschlachten. Ritterlich ging es in den Heeren schon deswegen nicht zu, weil nur der harte Kern zu den schwer gepanzerten, mit eigenem Standesethos versehenen Elitekämpfern zählte. Den weitaus größten Anteil der Heere machten jedoch Fußkämpfer niederen Standes aus, die entweder als Söldner angeworben oder zwangsverpflichtet worden waren. Ritterliche Regeln wie die Schonung des Gegners zum Zwecke der Lösegelderpressung galten aber allenfalls unter Gleichrangigen. Nur ein hochrangiger Unterlegener, von dem ein sattes Lösegeld zu erwarten war, hatte Chancen, auf diese Weise sein Leben zu retten. Die Auslösesummen für einen Gefangenen führten oft zum wirtschaftlichen Ruin der Adelsfamilien. Bürger und Bauern, die keine finanziellen Mittel besaßen, hatten keine Gnade zu erwarten und gewährten daher auch selbst keine. In dem Maße, in dem im 14. und 15. Jahrhundert verstärkt auf kämpfende Einheiten aus einfachem Stand zurückgegriffen wurde, nahmen die Grausamkeiten im Kriegsgeschehen zu. Auf englische Bogenschützen, Schweizer Fußtruppen oder flandrische Söldner machten die Ritter regelrecht Jagd. Wie gegen nicht standesgemäße Gegner brachen alle Dämme des Anstandes auch gegen andersgläubige, heidnische oder muslimische Feinde. Der Ehrenkodex der Ritter galt für sie nicht. Kriegsgräuel sind daher in den Albigenser- oder Hussitenkriegen, in den Kreuzzügen gegen heidnische Prutzen und Litauer oder in Palästina zur Befreiung des Heiligen Landes besonders häufig anzutreffen. Auch Belagerungen konnten zu Blutbädern entarten, wenn sich der Feind nicht von selbst ergab. Wenn die Verhandlungen gescheitert waren, war jedes Mittel erlaubt, um den Widerstand des Gegners zu brechen. Die Kreuzfahrer des ersten Kreuzzuges schossen 1097 die Köpfe toter Muslime hinter die Stadtmauern von Nikaia, um die Belagerten zur Aufgabe zu zwingen. Friedrich Barbarossa nutzte eine ähnliche Methode der psychologischen Kriegsführung. Eine andere Methode bestand darin, gefangene Gegner als menschliche Schutzschilde an Belagerungstürme zu binden, um die Eingeschlossenen daran zu hindern, auf ihre eigenen Leute zu schießen. Biologische Waffen kamen zum Einsatz, wenn man Seuchenopfer oder Tierkadaver über die Stadt oder Burgmauern katapultierte, um bei den Eingeschlossenen den Ausbruch von Krankheiten zu fördern.
Abgesehen von dem rüden Sturmangriff selbst, kam es häufig nach dem Fall einer belagerten Stätte zu einem unmäßigen Gewaltausbruch gegen die Unterlegenen. Legendär ist der Fall Konstantinopels im vierten Kreuzzug 1204.